wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Alle Halbfinalisten stehen fest bei Damen und bei Herren und wir haben einige spektakuläre Matches an Tag 9 der US Open gesehen. Herzlich willkommen zu unserem neunten Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas, ich glaube es war sogar Tag 10.
Genau, sogar Tag 10, ja. Man kann so ein bisschen durcheinander kommen. Wir haben gestern so ein bisschen auch schon drüber gesprochen, privat drüber gesprochen. Es geht darum, dass wir Probleme hatten in den letzten Tagen, gerade so bei den Viertelfinals, die 18-Uhr-Spiele so richtig mitzuverfolgen. Es ist kaum Stimmung, es sind kaum Zuschauer da gewesen. Es macht die ganze Sache etwas schwierig.
Ja, es ist natürlich auch schade. Ist die Frage, was die Lösung ist. Macht man es wie Wimbledon oder die French Open und setzt Courts oder Matches auf mehreren Courts an? Macht man einen eigenen Damentag, einen eigenen Herrentag? Fängt man später an? Ich weiß es auch nicht, aber in diesem riesigen Stadion ist es natürlich oder kommt natürlich häufig der Eindruck rüber, als wenn das alles sehr verloren ist. Und dann hatten wir später ja in der Night Session zu Beginn Andrei Rublev gegen Elise Mertens und die Zuschauer und Zuschauerinnen haben einfach die ganze Zeit durchgeredet. Und es gab wenig Applaus und eben die ganze Zeit ein Geschnatter, das hat dann auch erst aufgehört. Am Anfang oder Mitte des ersten Satzes von Nadal gegen Schwarzmann, also das war ein bisschen frustrierend, um es zu verfolgen von hier.
Absolut. Wir werden gleich über das 18 Uhr Spiel noch sprechen, aber als erstes fangen wir mit den Herren an. Die haben nämlich nach etwas langsamem Beginn dann eine absolute Show geliefert und ich spreche hier über das Match von Matteo Berrettini und Gael Monfils. Matteo Berrettini erreicht zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand Slam Halbfinale, nämlich das Halbfinale hier bei den US Open. Er besiegt in einem erst etwas langsam anlaufenden, aber am Ende hochklassig dramatischen und überragenden Match Gael Monfils mit 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 und 7-6. Und drei Sätze sah es aus, als würde das weiter so ein bisschen vor sich hin plätschern, weil im ersten Satz hatte Gael Monfils gut gespielt, hatte den ersten Satz gewonnen, Berrettini traf noch nicht so richtig viel und dann fing Monfils wieder so an, was man ja schon von ihm kennt, dass er zwischendurch Verletzungsprobleme hat, dass ihm etwas wehtut, dass er auch mit anderen Dingen beschäftigt ist. Matteo Berrettini konnte die nächsten zwei Sätze gewinnen und das sogar relativ locker und keiner hat mehr einen Pfifferling auf Monfils gegeben, der kam aber im vierten Satz zurück und Philipp, im fünften Satz wurde es dann komplett verrückt.
Ja, da hat es dann auch richtig Spaß gemacht. Das war ein sehr enger Satz, in dem Matteo Berrettini zwischendrin schon aufs Match serviert hat. Dann einen der unglücklicheren Doppelfehler, was heißt unglücklicheren, weil man sehr schwacher Doppelfehler hingelegt hat, die wir wahrscheinlich in letzter Zeit gesehen haben. Der fiel ganz traurig ins Netz hinein, der zweite Ball. Und er hat aber immerhin gegrinst, hat dann aber trotzdem den Aufschlag abgegeben. Dann hat Monfils auf 5-5 gestellt, aber fing selber auf einmal an, Doppelfehler am laufenden Band zu machen. Und dann ging es die nächsten 15 Minuten so. Monfils versuchte alles auszugraben und machte sich das Leben aber eben mit den Doppelfehlern schwer. Berrettini dominierte mit der Vorhand, aber es unterliefen ihm immer wieder Fehler. Und dann gab es den Tiebreak diese ganzen Spiele zogen sich. Und dann gab es diesen Tiebreak am Ende. Und da war Berrettini dann schon der bessere Spieler, obwohl er auch da fast noch die Nerven verloren hätte. Lag 5-2 vorne mit zwei Aufschlägen, hat dann beide Aufschläge abgegeben, sich das Match dann aber am Ende doch noch gesichert. Und Monfils, der während des Matches so aussah, als sei er schon 5-6 Mal komplett weg, weil er sich ja wirklich nach fast jedem Ballwechsel auf dem Schläger aufstützte, hat noch sehr, sehr viel Energie rausgeholt, aber war dann doch der zweitbeste Spieler zum Ende. Aber das Ende dieser letzten 25 Minuten, würde ich sagen, ab dem Moment, wo Berrettini aufs Match serviert, die kann man sich sehr gut anschauen.
Berrettini hat in dem gesamten fünften Satz einen einzigen Doppelfehler gemacht. Das war der einem traurig dann ins Netz gegangen ist. Vorher, wie gesagt, war es ein etwas sich dahinschleppendes Match. Berrettini stand zum ersten Mal im Viertelfinale. Er hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, natürlich war ich nervös, aber ich habe zu mir gesagt, ich kann die Nervosität ruhig zulassen. Es ist das erste Grand-Slam-Viertelfinale, was ich spiele. Natürlich muss ich dann auch nervös sein. Und das hat ihn dann wieder so ein ganz kleines bisschen beruhigt. Und das, finde ich, ist eine extrem erwachsene Taktik für jemanden, der vor dem größten Erfolg seiner Karriere steht.
Das Interessante ist ja, dass er in den beiden vorigen Runden auch mit den Nerven gewackelt hat. Gegen Alexi Popyrin hat er auch aufs Match serviert, den das Aufschlagspiel dann noch abgegeben, selber gegen Andrei Rublev. In allen drei Matches ist er jetzt durchgekommen. Das wird er im Halbfinale so natürlich nicht machen dürfen, wenn er das gewinnen möchte. Aber es ist halt auch schon ein sehr erstaunlicher Aufstieg, den wir da gesehen haben seit Anfang des Jahres. Bis Mitte letzten Jahres war er fast ein bisschen unscheinbar. Dann gewann er einen Start. Dann hat er so ein ganz gutes Jahr zu Ende gespielt und seit, ja, so Februar ungefähr diesen Jahres hat er sich aufgeschwungen zu einem der ungefähr 20 besten Tennisspieler der Welt. Aber dazu kommt dann eben, dass er noch nicht solche Momente oder viele solche Momente gehabt hat wie heute. Also kann sein, dass es wirklich einfach ein großer Lerneffekt ist und er schon im nächsten Match was davon mitgenommen hat. Kann sein, dass es noch ein bisschen dauert. Aber dass er überhaupt ins Halbfinale gekommen ist, ist nicht selbstverständlich. Das wissen wir. Einige junge Spieler, die das noch nicht geschafft haben, er gehört jetzt dazu und dafür kann er sich aber ganz sicher auf die Schulter klopfen.
Worüber wir sprechen müssen, ist Matteo Berrettinis Vorhand. Wir sprechen häufig über Andrei Rublevs Vorhand, der ja schon etwas länger dadurch bekannt ist, dass seine Vorhand so fantastisch ist. Aber Matteo Berrettini hat sich mit seiner Vorhand ja so ein bisschen in den Olymp gespielt in den letzten Wochen und vor allen Dingen in den letzten Tagen. Er hat in den Sätzen 2 und 3 hat er Gael Monfils komplett zugepflastert mit Vorhänden und Monfils konnte dagegen überhaupt nichts machen. Monfils war zwischendurch dann auch mit anderen Dingen beschäftigt, unter anderem, was du gesagt hast, zwischendurch muss es ein bisschen die Pose sein, bei Monfils hat man das Gefühl, aber Berrettini hat trotzdem gerade im Satz 2 und 3 unglaublich viel mit seiner Vorhand gearbeitet und die ist so stark, diese Vorhand. Wenn er die trifft, wenn er die in die Ecken zielen kann, dann ist das einfach ein herausragender Schlag.
Ja, kurz Monfils Gestus. Wir hatten da ja auch noch quasi dieses Bildchen vertweetet, wo glaube ich, SpongeBob sich genau an irgendeine Wand lehnt und so. So sieht Gael Monfils manchmal auch aus. Er muss pumpen nach jedem Ball. Es ist, glaube ich, Teil der Routine, aber er war sicherlich auch einfach ein bisschen platt und ist es vielleicht auch ein bisschen Show. Man weiß es nicht. Aber es hat zumindest zum Unterhaltungscharakter zum Ende hin beigetragen. Aber der große Show war der große Star der Show war in der Tat die Vorhand von Matteo Berrettini und man hat ja im direkten Vergleich mit Andrei Rublev gesehen, dass das schon vielleicht noch einen halben Schritt besser ist, als das, was Rublev liefern kann und Rublevs Vorhand ist wirklich einfach so diese klassische Monster-Vorhand. Bei Berrettini, denke ich, kommen noch ein, zwei Elemente dazu. Er kann krasse Winkel gehen. Er hat ja wirklich teilweise heute auch wieder Vorhände gehabt, die in der Servicebox von Monfils gelandet sind und dann einfach quasi ins Publikum gesprungen sind und vor allem kriegt er viel Topspin auch in die Vorhand rein und kann da richtig, richtig eben nicht nur Druck, sondern auch Wucht entwickeln und das ist eine Vorhand, die ihm sicherlich in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Matches und wohl auch Turniere gewinnen wird. Alles andere außenrum kann er sicherlich noch verbessern. Ich weiß nicht, ob er wirklich bei der Vorhand noch was tun kann.
Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass Matteo Berrettini ein Spieler ist, der auf allen Untergründen wirklich Erfolg haben kann. Gerade mit dieser Vorhand auf dem Hartplatz, mit dieser Vorhand dann auch auf dem Sandplatz, wenn der Ball höher abspringt. Und auf dem Rasen scheint er auch nicht inkompetent zu sein. Also Matteo Berrettini ist vielleicht jemand, mit dem wir in den nächsten Jahren uns häufiger beschäftigen werden müssen.
Ja, ich meine, wenn wir uns eben diese Next Gen anschauen, dann sind ja eigentlich alle von ihnen relativ kompetent auf allen Belegen. Und ich vermute, dass es auch kaum noch Spezialisten geben wird. Kasper Rüth ist vielleicht jemand, der im Moment nur auf dem Sand kann. Zwischendrin sah es so aus, als wenn Medvedev eher einer für die schnellen Belege nur wäre. Aber das hat er in diesem Jahr auch widerlegt. Also mal schauen, was da passiert. Aber es sieht so aus, als wenn es alle irgendwie auf hohem Niveau können. Und ich glaube, wir können ihn jetzt, obwohl er ungefähr ein Jahr älter ist als die anderen Next-Gen-Leute, können wir ihn, denke ich, auch noch in diese Kategorie mit reinzählen und ja, ihn zu denjenigen gruppieren, die wohl in den nächsten Jahren im Tennis mitbestimmen werden, wie die Resultate laufen.
Matteo Berrettini hat gegen Gael Monfils gewonnen und für den werden die Chancen natürlich eng, vielleicht mal ein Grand Slam Finale dann auch zu erreichen. Die Chance war vielleicht selten größer als jetzt in diesem Teil des Draws. Er hat im Halbfinale dann Rafael Nadal gehabt oder hätte Rafael Nadal gehabt, aber in diesem Fall ist es so, Gael Monfils ist 33 Jahre alt jetzt geworden und die Chancen werden nicht größer, dieses Finale dann mal zu erreichen. Vielleicht hat er hier eine goldene Chance verpasst.
Ja, nach dem ersten Satz habe ich relativ viel auf Twitter diese Bemerkung gesehen. Ja, das war zum ersten, also Gael Monfils 2.0. Und mit 2.0 war gemeint, dass er eben sehr schnell attackiert hat nach seinen ersten Aufschlägen, viel mit der Vorhand versucht hat, die Linien runterzugehen. Das haben wir in der Tat in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen. Aber wir wissen eben auch, in dem Alter sein Spiel nochmal komplett umzustellen, das ist eher selten. Und ich sehe es noch nicht, dass Monfils jetzt auf einmal ein neuer, total offensiver Spieler ist. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann verlässt er sich eben doch darauf, 5 Meter hinter der Linie zu rutschen und die Bälle zurückzubringen. Und das hat ihm ja durchaus auch viel Erfolg in seiner Karriere gebracht. Das kann er wahrscheinlich am besten. Und er wird wohl, ja, weiß ich nicht, was er brauchen wird, um einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Aber du hast schon recht, es war eine goldene Chance, denn er hat in der Vergangenheit schon gegen Rafael Nadal Matches gewonnen und er wäre sicherlich nicht chancenlos gewesen, egal wer da jetzt nun von der oberen Seite herkommt.
Matteo Berrettini steht auf jeden Fall in diesem Halbfinale und er trifft auf Rafael Nadal. Rafael Nadal hat gerade eben seinen Matchball verwandelt gegen Diego Schwartzmann in einem Spiel, was durchaus etwas strange war. Wir haben einen klaren Sieg von Rafael Nadal gesehen mit 6-4, 7-5 und 6-2. Aber Diego Schwartzmann war nach langsamem Start in jedem Satz eigentlich drin und hätte hier aus dieser ganzen Geschichte, aus diesem ganzen Match ein sehr interessantes Match machen können, hätte er vielleicht einen etwas besseren Start in den Satz 1 und 2 jeweils gehabt. Im ersten Satz lag er sehr schnell mit 0-4 zurück, konnte auf 4-4 ausgleichen, nur um sich dann wieder den Aufschlag abnehmen zu lassen, damit Nadal ausservieren konnte zum 6-4. Gleiches im zweiten Satz, da lag er mit 1-5 zurück, konnte auf 5-5 ausgleichen mit teilweise herausragenden Ballwechseln. Da war ein Ballwechsel dabei, den werdet ihr sicherlich heute noch ein paar Mal auf Social Media sehen, wo Diego Schwartzmann hinterher einfach nur die Arme hochriss und sich feiern ließ, weil er 2-3 fast unerreichbare Bälle erreicht hatte und dann mit einem Passierball Nadal quasi vor den Kopf stieß. Im dritten Satz war es dann allerdings auch wieder so, dass Nadal sehr schnell mit einem Break davonzog und dann am Ende auch das zweite Break holen konnte und mit 6-4, 7-5 und 6-2 gewann. Ich hatte während dieser fast kompletten drei Sätze das Gefühl, hier war mehr drin für Diego Schwartzmann. Wie ging es dir?
Ja, da war mehr drin für ihn, denn Nadal wirkte angeschlagen, als wenn ihm die Bedingungen vor Ort zusetzen würden. Das schien für alle Spieler und Spielerinnen der Night Session ein Problem zu sein, wie anscheinend wieder schwül es in der, ja, man kann ja sagen, in der Halle gewesen ist. Rafael Nadal hatte heute Probleme mit der Vorhand. Da waren extrem, für seine Verhältnisse extrem viele leichte Fehler drin, aber gut, auf der anderen Seite leichte Fehler, wenn man auf Diego Schwartzmann trifft, ist vielleicht auch Definitionssache. Denn das kann Diego Schwartzmann ja, dass er Gegner unter Druck setzt von der Grundlinie. Und man muss sagen, er war zwischendrin heute von der Grundlinie der bessere Spieler als Rafael Nadal. Wo er nicht der bessere Spieler war und warum er es am Ende wieder verloren hat, war Aufschlag, kann er einfach nicht mit Nadal mithalten. Und Return war ungefähr gleich auf, aber das reicht natürlich nicht. Und Nadal, für mich etwas überraschend, stand auch heute gegen Diego Schwartzmann wieder 3-4 Meter hinter der Grundlinie für seine Returns. Hätte ich so nicht erwartet. Ich habe gedacht, da würde er vielleicht auf mehr Druck gehen. Aber auch hier die Sicherheit. Und es hat natürlich gereicht, um Diego Schwartzmann immer, wenn es drauf ankam, zu breaken. Und so war es quasi ein Unentschieden von der Grundlinie. Und der Vorteil für Nadal wurde dann eben geschafft beim Aufschlag und beim Return.
Aber Nadal hatte große Probleme mit der eigenen Vorhand. Zwischendurch habe ich Ballwechsel gesehen, wo Nadal die Vorhand umlaufen hat, um mit der Rückhand zu spielen. Das war ein Punkt, der sehr ungewohnt ist bei Rafael Nadal, dessen Vorhand ja mit diesem unglaublichen Spin gespielt wird, der dann sehr hoch abspringen muss. Und er ist einer der Key-Faktoren für Rafael Nadal in dessen Spiel, dass die Vorhand funktioniert. Die funktionierte heute zwischendurch überhaupt nicht.
Ja, es liegt sicherlich daran, dass ihm Diego Schwartzmann sehr hart und flach eben in die Vorhand reinspielt. Und das haben wir gesehen, dass das ein Problem sein kann für Nadal. Djokovic kann das jetzt zum Beispiel auch auf durchaus hohem Niveau mit dieser wuchtigen, flachen Art da rein zu gehen, aber dass es so ultimative Folgen hat, das habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen bei Nadal. Und das war erstaunlich, aber auf der anderen Seite eben, Schwarzmann, das haben wir gegen Zverev in der vorigen Runde gesehen, das haben wir auch immer wieder über die letzten 3 Jahre gesehen, ist halt wirklich einer der besten Grundlinienspieler der Welt. Und wenn wir Tennis ohne Aufschläge spielen würden, also einfach mit einem Einwurf, dann ja, denke ich, hätte er vermutlich irgendwo entweder einen Grand Slam mitgenommen über die letzten Jahre oder wäre ein Top-5-Spieler.
Rafael Nadal hat auch in anderer Weise Probleme gehabt. Im dritten Satz hatte er Krämpfe im Unterarm. Er hatte anscheinend Probleme mit der sehr hohen Luftfeuchtigkeit im Arthur Ashe Stadium. Und das ist etwas, was beobachtet werden muss, weil Freitag sollen die Konditionen ähnlich sein, die Bedingungen. Und wenn er gegen Matteo Berrettini so gefordert wird wie heute gegen Diego Schwartzmann, könnte das auch noch ein Thema sein. Novak Djokovic war ausgefallen wegen einer Verletzung. Roger Federer hatte Rückenprobleme, jetzt auch Rafael Nadal mit diesen Problemen am Unterarm. Das wird eine Geschichte sein, die wir beobachten müssen im Halbfinale dann gegen Berrettini.
Ja, wobei die Frage ist, wie fit ist Berrettini? Denn auch er geht hier natürlich weit über das, was er normalerweise kennt. Und es kann sein, dass er jetzt in der Lage ist, das Match hier heute einfach abzuschütteln und zu sagen, egal, ich werfe jetzt alles hinein in die nächste Runde. Aber ich glaube, es ist auch möglich, dass ihm Ähnliches passiert wie in Wimbledon, wo er einfach von Federer komplett auf den Deckel bekommen hat. Und es ist für mich nicht unvorstellbar, dass wir ein Szenario sehen wie bei den Australian Open, wo ja Stefanos Tsitsipas ein tolles Turnier gespielt hat, bis im Halbfinale einfach komplett auseinandergenommen wurde von Rafael Nadal. Das halte ich für wahrscheinlicher, als dass Berrettini das hier am Freitag gewinnt.
Matteo Berrettini gegen Rafael Nadal, Grigor Dimitrov gegen Daniil Medvedev. Das sind 2 Halbfinals, die wir so vorher nicht getippt hatten. Einmal noch wieder Shoutout zu Moritz Lang von Sky, der Matteo Berrettini als Player to Watch hier gebracht hatte und der jetzt das Halbfinale erreicht hat. Moritz hatte sich gestern schon bei mir gemeldet und hatte gesagt, hier Berrettini, schau an. Ja, das ist Ehre, wem Ehre gebührt. Aber wir haben ein bisschen gemeckert in diesem Jahr über die Halbfinalzusammensetzung beziehungsweise über das ewig gleiche Big Three im Halbfinale. Das Halbfinale hier, ja, es ist Rafael Nadal dabei. Erstens unerwartet, zweitens mit 2 sehr frischen Gesichtern, drittens mit einer Comeback-Geschichte wie Grigor Dimitrov, da kann man nicht meckern.
Ja, wir hatten in diesem Jahr jetzt einige neue Halbfinalisten. Medvedev hat es geschafft, Berrettini hat es geschafft, Tsitsipas hat es am Anfang des Jahres geschafft, Luca Puig stand im Halbfinale, ich vergesse bestimmt jemanden, aber abseits eben der Big Three sehen wir einen Wandel und 2 von denen haben ja hier gestrauchelt, wäre Nadal rausgegangen, wäre jetzt glaube ich das erste Halbfinale ohne einen der Teilnehmer der Big Three seit dem French Open 2004 gewesen, also es gibt Anzeichen und ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, dass Nadal den Titel hier einfach einstecken kann.
Ich bin auch sehr gespannt auf dieses Halbfinale, was wir am Freitag sehen werden, ab 22 Uhr. Höchstwahrscheinlich erst Medvedev gegen Dimitrov und danach Berrettini gegen Nadal. Das wird dann tief in die Nacht gehen, aber ab 22 Uhr geht es dann am Freitag los. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir uns natürlich um die anderen Wettbewerbe kümmern und vor allen Dingen um das Damen-Halbfinale, was jetzt auch komplettiert ist. Bianca Andreescu und Belinda Bencic stehen dort jetzt im Halbfinale und werden heute dann im Halbfinale aufeinandertreffen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Belinda Bencic und Bianca Andreescu heißen die beiden letzten Halbfinalistinnen bei den Damen. Bianca Andreescu setzte sich in einem sehr komischen Match gegen Elise Mertens durch. 3:6, 6:2, 6:3. Im ersten Satz schaffte es Andreescu kaum, den Ball im Court unterzubringen, machte sehr viele Unforced Errors, konnte sich dann erst im zweiten und dritten Satz dann reinsteigern, zeigte dann allerdings ihr ja Standard-Tennis, was sie in diesem Jahr gezeigt hatte und was sie in diesem Jahr zu nur 4 Niederlagen geführt hatte. Elise Mertens nach ordentlichem Start, wo sie allerdings eigentlich nur den Ball im Spiel halten musste im ersten Satz, konnte dem variablen Spiel von Bianca Andreescu nichts entgegensetzen. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, Philipp, dass die Stimmung wirklich komisch war in diesem Match. Und vielleicht hat es dann auch dazu geführt, dass beide nicht unbedingt ihr bestes Tennis dann auch zeigen konnten.
Ja, wobei es schon ein interessantes Match war. Einfach dadurch, dass Andreescu hier gefordert wurde. Natürlich, sie hat schon so viele Aufgaben in diesem Jahr bestanden, hat bei ihren Siegen in Toronto und Indian Wells immer wieder Matches umgedreht oder Matches im dritten Satz für sich entschieden. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal eine andere Nummer, das bei einem Grand Slam Viertelfinale zu machen. Und man merkte von Anfang an, dass so ein bisschen die Nervosität drin war, dass so ein bisschen der Wurm drin war, dass leichte Fehler drin waren, dass Mertens in der Lage war, sie auf der Rückhand festzunageln und dass da dann eben auch die Fehler von Andreescu kamen und sie war in der Lage, sich ein frühes Break von Mertens wieder zurückzuholen, hat dann aber eben trotzdem noch den Satz abgegeben. Man sah zum Ende des ersten Satzes allerdings, dass Andreescus Räder quasi im Kopf anfingen zu rotieren und sie überlegte, wie gehe ich jetzt damit um, und auf einmal auf der Rückhand versucht, relativ viel Slice zu spielen, hat damit schon das Tempo genommen, hat dann angefangen, Mertens vorne ans Netz zu holen. Ich glaube, Mertens hat kaum Punkte vorne am Netz gewonnen, weil Andreescu ihr so unangenehme Bälle gesetzt hat und die Volleys von Mertens dann eher schlecht waren. Und mit Anfang des zweiten Satzes hat Andreescu das Match dann eben wirklich übernommen, hat geschaut, dass sie sich da einmanövriert, dass sie mit der Vorhand dominieren kann. Sie hat wesentlich besser returniert, der Aufschlag kam ein bisschen wuchtiger. Und da fehlte Mertens dann so ein bisschen das Spezielle. Und das hat man ja vorher angesprochen. Sie ist eine, die eine nicht nur eine Solidität ausstrahlt, sondern eben auch eine auf den Court mitbringt. Aber es fehlt so ein bisschen das Besondere. Und das hat Andreescu natürlich. Und dann gab es aber Anfang des dritten Satzes doch noch eine spannende Phase, weil Mertens zweimal auf 0-30 davongezogen ist. Ich glaube bei 1-1 und bei 2-2. Dann hat Andreescu bei 2-2, Entschuldigung, bei 3-3. Nee, jetzt kriege ich es nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall hat sie dann selber 2 Breakbälle eher unglücklich vergeben, hat dann aber doch das entscheidende Break zum Ende hin geholt. Und eben zum Ende des Matches hat sie dann auch gezeigt, was sie im Moment so auszeichnet. Und das ist einfach eine absolut zuverlässige Beinarbeit. Das ist dieser fantastische Return, das ist die Vorhand, mit der sie dominieren kann. Und vor allem, sie hat dann am Ende wieder alles drin gehabt. Die Stopbälle, die Slicebälle, Lobs waren da drin, gute Volleys. Da war sie dann doch einfach ein Stück besser als Elise Mertens und hat eben wirklich so dieses Besondere in ihrem Spiel, was Mertens fehlt.
Und physisch scheint sie auch in Ordnung zu sein. Sie ist gar nicht so viel getaped am Körper.
Nee. Es ist natürlich immer die Frage, auch wo wir jetzt schon über Monfils gesprochen haben, was an dem Ganzen ist sowieso vielleicht ein bisschen Show, was ist ein bisschen Arbeit mit dem Gesicht, was ist wirklich Probleme mit dem Körper. Es ist ja durchaus schwer einzuschätzen. Darum bin ich auch immer etwas überrascht, dass das Publikum in New York sie noch nicht adaptiert hat, denn irgendwie passt sie da ja eigentlich ganz perfekt hin mit der Show, die sie immer liefert.
Angelique Kerber hatte sie ja damals in Indian Wells Biggest Drama Queen Ever genannt. Es ist nicht zu 100% sicher, weil Bianca Andreescu danach wirklich lange ausgefallen ist nach Miami. Aber sie mag die Show. Das können wir, glaube ich.
Und Andreescu hat das ja auch 2, 3 Mal mittlerweile aufgegriffen mit der Biggest Drama Queen Ever und lacht darüber einfach. Also ich meine, sie hat ja, wir haben jetzt über so viel ihrer spielerischen Stärken gesprochen, was sie wirklich auszeichnet. Sie hat ein solches Selbstvertrauen. Also das juckt sie, glaube ich, hier alles gar nicht. Und sie wirkte nie in diesem Match, als wenn sie auch nur eine Sekunde glauben würde, dass sie das irgendwie verlieren würde. Und das erinnert natürlich schon an die anderen Großen, die wir hier in den letzten anderthalb Jahrzehnten gesehen haben. Sei es Serena, sei es Maria Sharapova, sei es zwischendrin Venus oder Justine Henin. Das ist im Moment so ein bisschen die Preiskategorie, wie sie sich gibt. Ob sie am Ende Erfolge bekommen, müssen wir mal schauen. Aber es ist erstaunlich. Und ich hatte dir schon erzählt, die Regisseurin war sehr begeistert von ihrer Mutter, die da im Publikum saß und offensichtlich eine Perücke trug und den Hund von Bianca Andreescu hielt. Und man sah, wo sie so ein bisschen ihre Ausstrahlung vielleicht her hat. Eher nicht von ihrem Ingenieursvater, schien dann doch eher die Mutter zu sein.
Bianca Andreescu steht im Halbfinale, dort trifft sie auf Belinda Bencic. Die hat es jetzt zum ersten Mal geschafft, in ihrer Karriere ein Halbfinale zu erreichen. 5 Jahre, nachdem sie das erste Viertelfinale ihrer Grand-Slam-Karriere gespielt hatte, hat sie zum zweiten Mal das geschafft. Und wir können tatsächlich bei einer 22-Jährigen wie Belinda Bencic von einer zweiten Karriere sprechen, weil sie zwischendurch so lange verletzt war. Sie hat gegen Donna Vekic mit 7-6 und 6-3 gewonnen. Sie haben sich zum zweiten Mal bei einem Grand Slam in diesem Jahr gegenübergestanden. Beim ersten Mal hatte Donna Vekic gewonnen, dieses Mal hat Belinda Bencic gewonnen. Und sie hat es mit einem sehr geduldigen Spiel geschafft, Donna Vekic dann ja von sich fernzuhalten bzw. auf Distanz zu halten. Bencic gewinnt mit 7-6 und 6-3. Und wir sprechen so häufig darüber, wenn jemand super solide ist oder dass das jemand super solide ist. Das war ein sehr solider Auftritt von Belinda Bencic, die weniger Fehler gemacht hat als Donna Vekic, die in den entscheidenden Situationen die Punkte gemacht hat und dann auch die Punkte gefordert hat beziehungsweise aktiv geworden ist, um diese Punkte zu machen und die am Ende das eine Break geschafft hat gegen Donna Vekic und das dann durchtransportieren konnte im zweiten Satz. Das war, Belinda Bencic war die bessere Spielerin in diesem Match.
Ja, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Man muss aber eben auch sagen, Donna Vekic hat sich gut verkauft, hat das, glaube ich, ihren Mitteln entsprechend auch gar nicht so unklug gemacht. Ich hatte das Gefühl, es ging einfach sehr viel ihrer Schläge immer durch die Mitte, um bloß nicht die Winkel an Belinda Bencic zu geben. Das ist ja, was Belinda Bencic herausragen kann. Diese Winkel, die sie dann entweder eben wirklich spitz zurückspielt oder die Linie entlang, weil sie eben in der Lage ist, den Ball so früh zu nehmen, selbst wenn sie aus dem Court getrieben wird. Und die Möglichkeit hat sie nicht unbedingt bekommen von einer Donna Vekic. Und dann, denke ich, waren es am Ende zwei Gründe, die dann das doch in die Richtung von Bencic gekippt haben, trotz der guten Taktik von Vekic. Das eine war, dass Bencic gut serviert hat, da durchaus mithalten konnte mit einer Donna Vekic, die sicherlich, wenn man es jetzt isoliert, das bessere Serve hat. Aber da konnte Bencic heute mithalten. Und das andere, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Du kannst erstmal weiterreden.
Jetzt hast du mich auch noch ein Konzept gebracht. Auf jeden Fall hat Belinda Bencic dieses Spiel gewonnen und sie hat es geschafft, dadurch nicht unbedingt immer auf den absoluten Winner zu gehen, sondern Donna Vekic wollte ihr keine Winkel geben. Donna Vekic wollte die Ballwechsel dann auch etwas kürzer halten, um sich dann ja auch besser in die Situation zu bekommen, dann diesen Ballwechsel zu übernehmen. Aber Belinda Bencic hat das sehr, sehr klug gemacht und hat aus diesen wenigen Winkeln, die sie bekommen hat, sehr viel selber machen können und selber die aktive Spielerin zu sein.
Ja, und es ist ja schon so bei Belinda Bencic, dass sie, wenn sie gefordert wird, durchaus dazu auch tendieren kann, die Nerven zu verlieren. Ich meine, sie hatte in diesem Jahr 3-4 absolut fantastische Turniere, aber auch genug Turniere, wo sie sich selber im Weg stand. Ich glaube, da kann man Wimbledon immer wieder hervorholen, da kann man auch einige Auftritte auf dem Sand hervorholen, wo sie in Position war, Matches zu gewinnen, aber eben nicht genug, ja, was es am Ende auch war, ob es die Kontinuität, die Solidität, ob es das Selbstvertrauen war, sie hat es alles nicht. Und hier hat sie dann eben wirklich den Durchbruch geschafft. Und man muss sich schon anschauen, wen sie hier besiegt hat, inklusive eben Naomi Osaka, die Nummer 1 der Welt, zumindest bis zu diesem Turnier. Und das ist ein Turnier, wo sie sich selber auf die Schulter klopfen kann. Wir hatten während dieses Turniers darüber gesprochen, dass das Ziel von ihr vermutlich ist oder auch sein sollte, Wimbledon im nächsten Jahr zu gewinnen und dass hier ein Halbfinaleinzug auf keinen Fall schaden kann. Ich denke, sie ist die Außenseiterin, wenn auch nicht die klare Außenseiterin, aber die Außenseiterin gegen Bianca Andreescu, aber sie kann eben jetzt dieses Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier mitnehmen und das muss beileibe nicht das Einzige bleiben.
Belinda Bencic gegen Bianca Andreescu, Elina Svitolina gegen Serena Williams. Du hast 3 der 4 Halbfinalistinnen richtig, nur Elina Svitolina hattest du nicht. Ich hatte 2 Halbfinalistinnen richtig. Sonst nimmst du immer Svitolina, in diesem Fall mal nicht.
Ja, ich hatte Keys, glaube ich.
Ja, du hattest Madison Keys.
Ja. Oder hatte mich dann entschieden zwischen Keys und Pliskova. Beide dann doch am Ende nicht so weit gekommen. Aber ja, ich bleibe auch jetzt noch bei meinem Siegerin-Tipp Bianca Andreescu, wo ich gespannt bin, ob sie nicht doch sehr gefordert werden wird von Bencic und dann entweder Serena oder Elina Svitolina.
Das wird es dann heute geben im Laufe des Abends, beziehungsweise um 1 Uhr. Erst Elina Svitolina gegen Serena Williams und danach dann Belinda Bencic gegen Bianca Andreescu. Und wir werden morgen natürlich dann in unserem Breakfast at Flushing darüber sprechen. Wir haben noch ein paar weitere Wettbewerbe, wo wir Halbfinalistinnen beziehungsweise die Finalisten ermittelt bekommen haben. Unter anderem das Mixed, in dem jetzt schon das Finale feststeht. Hao Ching-Chan und Michael Venus haben gegen Chans Schwester Latisha Chan und Ivan Dodig in 2 Sätzen gewonnen, sind hier an 1 gesetzt. und treffen auf Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray. Die haben sich ganz klar in zwei Sätzen gegen Sam Stoja und Rajiv Ram durchgesetzt. Mattek-Sands, Murray, Chan und Venus, vier absolute Mixed- bzw. Doppelspezialisten. Und Jamie Murray hat insgesamt ein relativ gutes Turnier hier.
Ja, und ist vielleicht der Mixed-Spezialist der letzten Jahre. Er hatte ja schon mit Martina Hingis im Mixed gewonnen, hat er damals vor Ewigkeit mit Jelena Jankovic Wimbledon gewonnen und glaube, er ist nicht völlig unrealistisch, dass er irgendwann mal mit 10 Grand-Slam-Titeln im Mixed abtreten wird. Da ist natürlich noch sehr viel Arbeit zu tun, aber er scheint mir derjenige von den Top-Doppelspielern zu sein, der das am ernstesten nimmt und der auch eben den Ehrgeiz hat, diese Turniere zu gewinnen. Und ich traue es ihm absolut zu. Mit Mattek-Sands hat er natürlich eine herausragende Spielerin an seiner Seite. Also die beiden gehen sicherlich auch als Favoriten ins Finale.
Die haben gute Gegner aus dem Weg geräumt. Erst Nicole Melnyk und Bruno Soares, dann Gabi Dabrowski und Marte Pavic. Jetzt Sam Stoja, Rajiv Ram. Es kann sich keiner darüber beschweren, dass sie eine leichte Auslosung gehabt hätten. Und Hao Ching Chan und Michael Venus, wie gesagt, haben gegen Chans Schwester Latisha Chan und Ivan Dodig das Mixed-Finale erreicht. Das wird es morgen geben. Heute wird es dann das Halbfinale im Herrendoppel geben. Das Halbfinale im Herrendoppel, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, bestreiten unter anderem Kevin Kravitz und Andreas Mies, die heute so gegen 19.30 Uhr auf Marcel Granollers und Horacio Ceballos treffen werden. Das andere Halbfinale, das bestreiten Juan Sebastian Cabal und Robert Farah auf der einen Seite. Die haben sich nämlich gegen Luke Bambridge und Ben McLachlan durchgesetzt in zwei Sätzen. Und auf der anderen Seite, erwähnter Jamie Murray, der hat in einem spektakulären Match zusammen mit Neil Skupski die beiden Amerikaner Jack Sock und Jackson Withrow besiegt. Erster Satz ging noch an Sock und Withrow mit 4-6, zweiter Satz ganz klar an Murray und Skupski, und im dritten Satz war es dann bis zum Tiebreak eine ganz enge Nummer. Im Tiebreak konnten Murray Skupski dann das Halbfinale erreichen, und Cabal Ferrar, die sind sowieso im Moment auf einer Welle und die sind anscheinend im Moment unbestritten das beste Doppel der Welt.
Ja, sieht so aus. Und sind sicherlich auch die leichten Favoriten gegen Murray und Skupski. Da ist ja so ein bisschen das Erstaunliche. Murray hat noch bis ins Frühjahr mit Soares zusammengespielt, hat sich dann entschieden, die Paarung zu beenden und eben Skupski an Land zu ziehen. Und Skupski hat ja vorher mit seinem großen Bruder Ken Skupski gespielt. Und es sah auch nicht so aus, als wenn die beiden sich jemals trennen würden. Und dann kam eben das Jamie Murray-Angebot. Das war ja eben auch einer der Gründe, warum Murray denn nicht mit Andy Murray in Wimbledon spielen wollte. Und die beiden haben ziemlich einen Katastrophenstart hingelegt. Unter anderem erste Runde in Wimbledon verloren, auch eine Vorbereitung schlecht gespielt. Und dann hier auf der Amerika-Tour so langsam den Dreher hinbekommen. Und jetzt sieht es so aus, als wenn Jamie Murray da eine ziemlich kluge Entscheidung wohl getroffen hat und dass die beiden sich wohl auch ziemlich weit oben werden etablieren können.
Granollers, Ceballos gegen Kravitz-Mies heute, zweites Match nach 18 Uhr. Das wird nicht vor 19.30 Uhr sein, also zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr wird das anfangen. Danach Cabal Ferrar gegen Murray und Skupski. Und danach wird es dann noch ein Damen-Doppel-Halbfinale geben, weil die sind nämlich auch im Halbfinale. Azarenka Barty gegen Kuzmova-Sasnovic. Kuzmova und Sasnovic haben gestern gegen Gabi Dabrowski und Yifan Zhu gewonnen in drei Sätzen. Und das zweite Doppel, was noch weitergekommen ist, ist Caroline Dolly Hyde und Vanya King. Die haben gegen Kichenok Ostapenko mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Azarenka Barty gegen Kuzmova Sasnovic und Mertens Sabalenka gegen Dolly Hyde King. Ich ahne, beziehungsweise ich sage jetzt mal voraus, dass wir vier Einzelspezialistinnen im Doppelfinale sehen werden.
Ja, ist gut möglich, wobei wir wahrscheinlich Dolly Hyde King nicht unterschätzen sollten. King ist ja eine, die schon sehr früh große Titel auch im Doppel gewonnen hat, die zwei Grand Slams vor, was waren das, 8 Jahren oder so mit Jaroslava Shvedova gewonnen hat. Damals sah das ja so aus, als wenn die so ein bisschen die Doppelwelt übernehmen können. Aber Shvedova, glaube ich, ist mittlerweile Mutter geworden. Weiß gar nicht, ob die nochmal zurückkommt. King war die letzten Jahre vornehmlich verletzt, konnte in diesem Jahr auch nur 3 Events spielen. Ist aber eine fantastische Doppelspielerin. Eine, die wirklich richtig gut vorne am Netz ist. Und ich bin gespannt, wie Mertens mit der Einzelniederlage umgeht. Um Sabalenka gibt es im Moment auch ein bisschen Drama. Also mal schauen, ob da nicht doch was für die beiden Amerikanerinnen drin ist.
Wir werden auch darüber berichten. Die beiden spielen erst morgen dann gegeneinander. Und wir werden heute 3 Doppel erleben, morgen das 4. Doppel und morgen dann auch das Mixed-Finale. Aber heute, wie gesagt, erstmal Svitolina gegen Williams und Belinda Bencic gegen Bianca Andreescu. Beides tief in der Nacht. Nachmittags spielen dann 2 Rollstuhl Doppel, einmal das Damendoppel und einmal das Herrendoppel spielen, nachmittags im Arthur Ashe Stadium, und abends wird es, wie gesagt, erst die Damen-Halbfinals geben. Das war unsere 10. Ausgabe hier vom Breakfast at Flushing, hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Heute ein bisschen wilder, auch wir spüren langsam die Müdigkeit. Wir hoffen, ihr verzeiht uns das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es gerne weiter, dass ihr einen Tennis-Podcast kennt, den ihr mögt. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.